Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews und heute spreche ich mit Miri Kuhn. Wir haben uns das erste Mal, oder du bist mir das erste Mal aufgefallen mit dem Thema Tölt, als ihr gemeinsam eine Bikepacking-Reise durch Island gemacht habt. Zum gleichen Zeitpunkt, wo ich auch in Island war. Und wir sind uns dann letztes Jahr am Gardasee das erste Mal wirklich über den Weg gelaufen. Und deshalb freue ich mich extrem, dass du heute hier bist. Hey Miri, wie geht's dir?
Hi, danke erstmal für die Einladung, Tobi. Ich freue mich sehr, jetzt im Podcast zu sein. Mir geht's gerade aktuell recht gut. Ich bin im Erzgebirge viel am Krabbeln und freue mich auch auf die nächsten Tage mit Katharina.
Sehr gut.
Mit der ich unter anderem auf Island war.
Ja, genau. Katharina habe ich dann tatsächlich, glaube ich, vor 3 Wochen oder so bei Maloja kennengelernt. Also kenne ich euch beide jetzt. Dich allerdings nur sehr unausgeschlafen. Weil als wir uns richtig kennengelernt haben, dann war das irgendwie mit einer Pizza auf dem Schoß am Gardasee. Und du bist gerade, glaube ich, 300 noch was Kilometer am Stück durchgefahren, oder?
Ja, 380 Kilometer. Ich bin vom Allgäu nach Riva gefahren zum Bike Festival.
Ja, das ist krass. Ja. Und vor allen Dingen war es krass, dass du dich noch so gut unterhalten könntest, weil ich hätte das definitiv nicht gekonnt. Ich bin auch schon mal zum Gardasee Bike Festival gefahren, allerdings mit einer Übernachtung und war trotzdem ziemlich platt. Also von daher, Respekt dafür. Jetzt möchte ich natürlich mal so ein bisschen wissen, wo du eigentlich herkommst und wer du eigentlich bist, weil du zeigst auf Instagram natürlich ein bisschen was von dir. Aber so die Early Days sind da gar nicht mit drin. Also es beginnt irgendwie mit Mountainbiken und Bikepacking, aber so richtig, wo du herkommst, findet man da nicht. Deshalb einfach mal die Frage, wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Plauen aufgewachsen, das ist im Vogtland, liegt in Sachsen. Mhm. Und bin dann vor 9 Jahren ins Allgäu gezogen, direkt nach Kempten und lebe seit dort an. Habe eine Ausbildung gemacht, aber ursprünglich komme ich aus dem Cross-Country-Leistungssport und bin dann 2017 oder 2016 gewechselt zum Enduro.
Ja, und Plauen ist ja irgendwie eine ganz coole Gegend, um da Rad zu fahren. Da gibt es ja auch ein paar gute Mountainbiker, den André Wagenknecht, der kommt von dort oder da aus der Ecke. Dann gibt es eben den Bikepark. Wie heißt der noch?
Schöneck.
Schöneck, genau. Schöneck, also das heißt, genau. Es ist ja schon irgendwie eine coole Gegend, oder? Hattest du da früher auch so eine richtige Crew, mit der du unterwegs warst?
Erst sehr, sehr spät. Erst als ich dann wirklich vom Cross-Country zum Enduro gewechselt bin, hatte ich wirklich auch eine Gruppe, wo wir so zweimal die Woche gefahren sind. Die meisten kamen wirklich aus dem Enduro oder aus dem Downhill-Sport. So kam ich dann auch zum Downhill-Enduro fahren, weil ich gemerkt habe, ich habe nicht mehr den Spaß im Cross-Country. Und dann habe ich aus Schöneck Leute kennengelernt, ein bisschen jünger und ein bisschen älter. Und dann hatte ich noch kein Enduro. Und dann bin ich alles mit dem Cross-Country, mit dem Hardtail, den hinterhergefahren. Ja, und das hat mich schon sehr geprägt. Ja.
Das glaube ich. Also zum einen konntest du ja bestimmt eh schon ganz gut berg runterfahren, oder? Wenn du halt Cross-Country viel gefahren bist. Aber zum anderen, wenn du hinter so Leuten herfahren musst und hast nur ein Hardtail, das stärkt natürlich auch unfassbar die Fahrtechnik, oder? Ich finde, das ist heutzutage, wo alle so ganz schnell einen Fully bekommen, da geht diese Hardtail-Fahrtechnik irgendwie so ein kleines bisschen verloren, oder?
Auf jeden Fall. Ich bin auch richtig dankbar dafür, dass ich auch eine Trainerin hatte, die mir darauf geachtet hat. Also ich habe, glaube ich, mit 10 Jahren angefangen, wirklich nach Trainingsbahn zu trainieren. Und ich hatte ganz oft in der Woche einfach nur Fahrtechnik, wo ich in den Garten rausgegangen bin und mit dem Fahrrad angefangen habe, einfach Fahrtechnik zu trainieren. Also angefangen über einfach nur auf dem Fahrrad stehen bleiben, bis hin dann irgendwelche Tricks versuchen und, dass man einfach dieses Gefühl vom Fahrrad bekommt. Und das kann man dann wiederum super gut im Gelände halt einfach umsetzen. Und ich bin ultra der Fan davon, einfach hinter schnellen Leuten einfach herzufahren, weil da kann ich persönlich am meisten einfach lernen. und dann auch auf dem Hardtail. Es war einfach, ich will die Zeit auf gar keinen Fall missen, weil ich dadurch echt viel schneller geworden bin. Und da gab es ja auch sowas wie absenkbare Sattelstütze im Cross-Country-Bereich noch nicht.
Ja.
Ja, also.
Aber du hast ja deinen Bikepack schon runtergemacht oder bist du immer noch mit hoher Sattelstütze gefahren?
Ja, also im Bikepark habe ich sie dann schon runtergemacht, auf jeden Fall. Da habe ich mir dann auch ab und zu mal ein Enduro-Bike geliehen. Ja, ich kann mich, glaube ich, erinnern, 2016. Ja, ich glaube, 2016 bin ich dann, war die Deutsche Meisterschaft, Enduro-Deutsche Meisterschaft in Schöneck. Und das war dann, glaube ich, mein erstes Enduro-Rennen, was ich in meinem Leben gefahren bin. Genau. Okay. Und dann hatte ich auch eine absenkbare Sattelstütze. Ja.
Sehr gut. Wenn man dir jetzt so folgt oder so schaut, was du jetzt machst, dann ist das überwiegend irgendwelche Abenteuer, länger unterwegs sein, sei es jetzt mit dem Gravelbike oder mit dem Mountainbike, irgendwelche Bikepacking-Trips. Was ist für dich der große Unterschied zwischen Gravel und Mountainbike? Und jetzt meine ich natürlich nicht das Bike oder das, womit du fährst, sondern grundsätzlich, wenn du so vom Mindset, wenn du auf dem Gravelbike unterwegs bist, dort ein Abenteuer machst oder eben so einen Bikepacking-Trip mit dem Mountainbike.
Für mich ist es ein Riesenunterschied, wie die Strecken sind und im Mindset, was suche ich gerade. Also ich kann das sehr, sehr gut definieren und auch in meinem Kopf sagen oder mich selbst fragen, was brauche ich gerade. Also Gravel mit dem Bikepacken ist so, okay, ich mache Strecke, ich sehe viel mehr und beim Enduro, wenn ich damit auf Bikepacking-Tour gehe, dann ist es so, ich will richtig coole Trails fahren. Vielleicht komme ich nochmal an andere abgelegene Orte, wo ich halt einfach auch bergab einfach viel, viel mehr Spaß habe. Also es ist so, meine erste Bikepacking-Tour mit dem Enduro war ja Neuseeland und das habe ich gemacht, weil ich gesagt habe, ich will halt Trails fahren, wo ich halt sonst nicht hinkomme. Mit dem Gravel hätte ich da nicht, ja, da ist man irgendwann eingeschränkt beim Bergabfahren.
Ja.
Ja, genau. Genau. Ja. Und auch vielleicht auch beim Bergauffahren. Da hätte ich viel, viel mehr Platten gehabt. Ich hätte nicht so diesen Fahrspaß gehabt, wie ich es dann am Ende mit einem Enduro habe. Und Enduro-Bikepacken ist halt noch ein bisschen mehr Adrenalin, bisschen noch mehr in die Berge hineinfahren. Vielleicht, also auf jeden Fall noch mehr einsame Orte entdecken. Und mit dem Gravel, das ist dann hauptsächlich für mich, ich mache Strecke, genau, und
gibt es eine spezielle Stimmung, die du brauchst oder die du hast, wenn du sagst, jetzt bin ich in der Stimmung, jetzt brauche ich irgendwie ein Bikepacking-Abenteuer oder jetzt bin ich in der Stimmung, jetzt möchte ich gerne irgendwas mit dem Mountainbike machen?
Also tatsächlich, ja, ich weiß, dass es viel mit meinem Kopf zu tun hat, wie es mir gerade geht, in welcher Stimmung mein Kopf gerade ist. So, ich hab ADHS und wenn mein Kopf extremst laut ist oder ich extrem viele Gedanken habe, die ich auch nicht sortieren kann, dann setze ich mich eher aufs Gravel, weil durch diese ganzen vielen, ich mache jetzt Strecke und ich komme wirklich voran, beruhigt sich mein Kopf und meine Gedanken kann ich sortieren und kann die auch mehr greifbar machen. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich merke, okay, ich glaube, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Adrenalin.
Ja.
So, mir kribbelt es einfach so ein bisschen innerlich, dann nehme ich eher das Enduro.
Okay.
Genau.
Also Bikepacken mit dem Gravelbike eher so Meditation und Kopf entspannen und Bikepacking, Mountainbiken eher so Ablenkung, Adrenalin und an was anderes denken.
Ja, perfekt, du hast es richtig gut zusammengefasst.
Ja, spannend. ich liebe halt auch Bikepacken mit dem Gravelbike und benutze es halt immer dann, wenn ich so denke, mir wird das alles so ein bisschen zu viel. Also man häuft halt irgendwie so viel an, man hat halt irgendwie so viele Sachen, um die man sich kümmern muss. Und für mich ist halt so Bikepacken mit dem Gravelbike immer wirklich so, du hast irgendwie eine abgesägte Zahnbürste und ein paar andere Sachen so. Und aber du musst dich halt um nicht viel kümmern. Also du bist halt den ganzen Tag irgendwie auf dem Rad und musst halt hin und wieder mal was essen so und das war's. Du musst dich um nichts kümmern. Also es muss halt hier irgendwie nichts geputzt werden, es muss nichts aufgeräumt werden, es muss irgendwie nichts repariert werden so. Und das finde ich halt total cool, dass du halt so eine wirklich so nach so 1, 2, 3 Tagen wirklich in diese Ruhe reinkommst und einfach so teilweise auch Kilometer fährst und dann merkst du, ach krass, jetzt bin ich irgendwie, ich habe von den letzten 5 Kilometern gar nichts mehr mitbekommen.
Ja, genau.
Hast du das auch so, oder?
Ja, definitiv. Das ist ja auch einfach raus aus dem Alltag kommen. So komplett nur auf das Wesentliche reduziert sein. Und du hast ja am Ende nur deine Grundbedürfnisse, die du hast, sind gerade richtig wichtig. Und wenn du einen Alltag hast, wo du arbeitest, wo du einfach überhäuft mit Aufgaben bist, dann sind die halt im Vordergrund. Und beim Bikepacken sind nur die Grundbedürfnisse wichtig. Und das bringt ja einen so runter. So, es gibt nichts wie, also beim Bikepacken, du kannst es nicht. Natürlich versuchst du es irgendwie so ein bisschen zu planen, aber jeden Tag kannst du irgendwie nicht planen, weil es kommen immer wieder Probleme dazu oder es geht alles super, super einfach von der Hand. Aber du kommst halt voll in das Hier und Jetzt eigentlich rein beim Bikepacken. Zumindest fühle ich das so wahrscheinlich bei dir ähnlich so.
Voll, genau. Ja. Ist es beim Mountainbike-Bikepacken genauso? Weil da hast du ja dann schon mehr, um das du dich halt irgendwie kümmern musst. Also du hast vielleicht mal öfters einen Defekt, dann musst du, so wie ich es mir vorstelle, einen Platz suchen, wo du vielleicht deine Sachen auch lassen kannst, weil du ja nicht immer mit dem ganzen Gepäck die Trails fahren kannst, also vor allen Dingen, wenn du jetzt in Neuseeland bist, du ja ein paar Trails gefahren, die kennt man aus Videos und so, und da möchte man jetzt ja ungern irgendwie mit einer Satteltasche und allem möglichen rumfahren. Also da hast du ja schon mehr Aufgaben, oder?
Ja, auf jeden Fall hat man mehr Aufgaben. Man muss auch ein bisschen mehr planen. Ich bin sehr ungeplant da reingegangen in diese ganze Situation und dachte mir so, ach ja, das wird schon alles. Natürlich wird's am Ende. Aber so in Neuseeland hatte ich dieses Grundvertrauen, jetzt zurück zu Neuseeland zu kommen, ich hatte dieses Grundvertrauen in den Menschen dort. Ganz, ganz anders wie hier in Europa. Und da kannst du einfach deine Sachen auch einfach irgendwo abstellen, dass sie so ein bisschen unsichtbar sind, schon auch. Aber du brauchst keine Angst zu haben, dass sie geklaut werden. Ja, und da muss man auf jeden Fall ein bisschen mehr planen beim Enduro-Bikepacken. Und vor allem braucht man viel, viel mehr Zeit. Also du kannst natürlich nicht diese Kilometer fahren, wie du es halt beim Graveln fährst. Und man muss auch reinkommen, wo finde ich die Trails? Weil nicht alles auf Trailforks zu finden ist oder auf Komoot oder auf Strava. Also da kommst du auch ganz anders ins Gespräch mit den Menschen. Ja.
Okay. Also weil du bist halt so ein bisschen mehr auf die Hilfe und den Support von den Leuten angewiesen, oder?
Genau. Ja.
Wann hat sich das denn bei dir so im Kopf entwickelt, dass du gesagt hast, okay, also ich bin jetzt irgendwie Rennen gefahren, das hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht, also Cross-Country-Rennen, dann bin ich Enduro gefahren, das ist schon ganz cool, aber irgendwie fehlt da noch was. Was können wir da noch reinwürzen? Okay, mehr Tage unterwegs sein, alleine unterwegs sein und irgendwelche verrückten Länder irgendwie bereisen. Wann kam das?
Tatsächlich, als ich 6 Jahre alt war. Ich bin so aufgewachsen. Ich bin tatsächlich mit Fahrradreisen einfach aufgewachsen. Im Sommer sind wir durch Deutschland, also ich bin mit meiner Familie durch Deutschland gefahren oder durch Österreich. Und als ich 18 war, bin ich dann das erste Mal mit meiner Schwester alleine losgezogen. Und wir waren, glaube ich, 2 Wochen unterwegs und sind, also meistens war es wirklich, ich glaube, meine erste Bikepacking-Tour, da war ich 6 Jahre alt. Und wir sind mit der Familie durch Österreich gefahren und dann sind wir hauptsächlich in Deutschland irgendwelche Flüsse und haben Deutschland erkundet gefahren. Oder Tschechien, Genau, das geht ja auch, da wo ich ja aufgewachsen bin, liegt sehr nah an Tschechien.
Ja.
Ja, und ich hatte tatsächlich ja eine Phase, wo ich kein Fahrrad gefahren bin. Also ich hatte als ich aufgehört habe mit Enduro-Leistungssport, hatte ich eine sehr lange Verletzungsphase gehabt oder nicht so lange, aber ich habe mich halt relativ schwer verletzt und dann bin ich 3 Jahre, glaube ich, nicht wirklich viel Fahrrad gefahren. Und habe wirklich auch kurz überlegt, meine Fahrräder alle zu verkaufen und auf Weltreise zu gehen.
Okay.
Und durch meinen damaligen Partner bin ich aber wieder zum Fahrradfahren gekommen. Und 2023 habe ich mir dann sehr spontan, kam ich auf den Gedanken, ja, warum gehst du nicht einfach Bikepacken alleine, um einfach. Ich hatte den Gedanken, Bikepacken zu gehen, weil ich erstens Länder erkunden wollte und diesen Weltreisegedanken immer noch in mir hatte, aber auch unter anderem, weil ich meine Gedanken und meinen vollen Kopf einfach sortieren wollte. Und ich habe halt einfach gemerkt, ich brauche dafür das Fahrradfahren. Ja, und dann habe ich mir innerhalb von sehr kurzer Zeit, ich glaube innerhalb von 2 Wochen, habe ich so viel Geld in die Hand genommen, habe mir alles gekauft. Ja, und die ersten Tage hat mich dann tatsächlich Katharina begleitet. Und das war dann auch unsere ersten 4 Tage gemeinsam Bikepacken. Für sie war das auch komplettes Neuland. Ich habe sie so ein bisschen da reingeführt und dann habe ich mich alleine noch auf den Weg nach Italien gemacht. Und ja, dann war das auch, ich war so schnell angefixt. So, ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht natürlich am Anfang. Das macht man lernt dazu. Aber jetzt ist es immer, ich habe, wenn ich eine Zeit lang nicht Bikepacken war, dann habe ich so eine innerliche Sehnsucht und so ein Fernweh. So
Ja.
wieder zu, nicht nur zu mir zu kommen, sondern auch andere Menschen, andere Kulturen, andere Orte zu sehen. Ja, und das ist einfach,
Kann ich sehr gut
ja.
verstehen. Jetzt ist es ja so, dass Radreisen ist ja eher, hat sehr viel mit Entspannung zu tun. Man fährt halt hier von A nach B und dann trinkt man hier nochmal einen Kaffee und so. Das, was du machst, ist aber ja auch sehr oft über irgendwelche Grenzen gehen. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, du fährst halt vom Allgäu nach an Gardasee nonstop. Island war jetzt auch nicht so ganz ohne. Und was macht dir ja so viel Spaß dran, wirklich da deine Grenzen auszuloten oder auch darüber hinwegzugehen?
Ich glaube, ich kann dadurch am besten mich selbst spüren. Also Island tatsächlich, also ich glaube, ich muss so anfangen, dass meine ersten 2 Bikepacking-Touren extremst waren. Also ich habe so unfassbar viele Fehler gemacht. Nach Italien habe ich innerhalb von 1 Woche habe ich bestimmt 8 Kilo abgenommen, weil ich einfach durch die ganze Anstrengung, die ich hatte, konnte mein Körper keine Nahrung mehr aufnehmen. Ich hatte dauerhaft Bauchschmerzen, ich konnte nicht mehr richtig schlafen und habe mich sehr gut abgelenkt, indem ich nur irgendwelche Techno-Sets in meinem Ohr habe und dadurch halt konnte ich super viele Kilometer an einem Tag fahren. Aber ich habe nach der Woche, also ich bin, eigentlich waren geplant, dass ich 10 Tage brauche. Und am Ende habe ich halt von 10 Tagen bin ich halt 7 Tage durchgefahren. So, ich habe es halt extremst abgekürzt, also nicht abgekürzt, bin die gleiche Strecke gefahren. Aber ich habe halt so viele Kilometer am Tag gemacht und ich habe mir nicht die Zeit genommen. Dies eigentlich das Bikepacking ja ausmacht, so dieses Runterfahren.
Warum hast du das nicht gemacht?
Weil ich mich erstens nicht mit mir auseinandersetzen wollte und ich kann mich sehr gut damit ablenken, mit irgendwelcher guten Musik. Und ich sitze dann auf dem Fahrrad, kann meinen Kopf ausschalten und dann fahre ich einfach. aber habe halt nicht auf meinen Körper gehört, was man eigentlich machen muss.
Und hattest du auch so ein bisschen Angst davor, dann vorm Zelt zu sitzen oder so und dann halt einfach mit dir alleine zu sein, ohne die Ablenkung des Radfahrens zu haben?
Ich glaube nicht die Angst davor, weil ich kann gut alleine sein. Mhm. Ich habe mir eher es nicht erlaubt, weil ich mich sehr selbst definiert habe darüber, wie viel ich an einem Tag fahre, okay. dass ich mich selbst, also es hat was eher was mit meinem Selbstwertgefühl zu tun und nicht mit der Angst hinaus.
Okay.
Genau.
Ja, ja, das ist spannend, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt auf einen Bikepacking-Trip gehe und dann halt natürlich nicht so genau weiß, was, ne, wo schlafe ich dann jetzt oder so und alleine bin, dann ist bei mir immer so, ah nee, komm, ich fahre noch weiter, weil dann bin ich nicht so lange quasi alleine oder weiß dann nicht so, wo man ist und so. Und wenn man dann irgendwann im Dunkeln ankommt oder dann ist man so platt, dann legt man sich halt einfach irgendwo hin und dann ist okay. Ja. Aber dieses entspannte sich irgendwo hinsetzen und sich die Zeit nehmen, das ist bei mir tatsächlich immer, ich brauche erst eine ganze Zeit, bis ich ein bisschen entspannter werde und dann kann ich auch gut mit mir alleine sein. Aber so aus dem Alltag raus ist das manchmal echt ein bisschen schwierig. So ohne Ablenkung.
Nee, bei mir ist da spielen da andere Faktoren einfach noch, aber kann ich gut nachvollziehen.
Als wir in Island waren und ihr auch in Island dieses Tölt-Projekt gemacht habt, ich sag mal, ich kenne Island relativ gut und das Spezielle daran ist, dass man halt, es ist halt wirklich super unberechenbar. Also du bist an der Küste, dann ist wunderschönes Wetter, du bist im Hochland, dann ist extrem windig, kann alles sein, es kann schneien mitten im Sommer und alles Mögliche. Und du hast halt so einen super wechselnden Untergrund von Sand bis zu grobem Geröll und kein Telefonsignal. Was hat euch irgendwie oder was hat dich daran gereizt, irgendwie das zu machen und so weit weg zu sein von allem anderen? Oder war euch das gar nicht so bewusst?
Doch, wir haben tatsächlich die Herausforderung gesucht. Wir wollten das unbedingt. Wir wollten an unsere so krassen Grenzen kommen und wir wollten einfach unsere zweite gemeinsame Tour war nach Barcelona und als wir so die letzten Tage nach Barcelona geradelt sind und auch mit dem Bus zurück, haben wir gesagt, so, was könnte unser nächstes Projekt sein? Was wollen wir eigentlich? Und dann kamen wir halt gemeinsam relativ schnell auf Island, weil wir wollten ja was Unberechenbares. Wir wollten was nicht so nicht so Planbares, in Anführungsstrichen. Und wir haben so innerlich so ein bisschen gehofft, dass wir einen Schneesturm haben oder so einen krassen Sturm, dass wir gefühlt nicht mehr weiterfahren konnten. Also wir waren wirklich, wir wollten über unsere Grenzen hinaus. Und am Ende, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bei euch war recht schlechtes Wetter, oder?
Ja, genau.
Genau, und wir hatten tatsächlich recht gutes Wetter, bis auf
der Anfang unten war bei euch, glaube ich, ein bisschen wild, ne?
Ja, genau, also ich bin halt schon krank hingeflogen, dann ist Katharina alleine losgefahren, das war alles ganz, ganz schwer. So, es war alles gar nicht so einfach, weil ja 10 Monate geplant und dann auf einmal ich krank und dann Katharina krank und was macht man jetzt? Weil Katharina war dann eine Woche komplett krank gewesen und nicht nur ein paar Tage. Ja, und dann haben wir wirklich vieles über Bord geworfen und am Ende hatten wir keinen Schneesturm. Wir hatten auch am Ende, natürlich hatten wir Wind, was ganz natürlich auf Island ist. Und wir hatten eigentlich von Minusgraden da, wo der Diamond Beach ist, da war wirklich das schlechteste Wetter. Und hoch zu Landmannalaugar oder wie heißt das? Landmannalaugar oder? Ja, genau. Ja. Da hatten wir wirklich das schlechteste Wetter.
Ja.
Und den ersten Tag, gemeinsamen Tag, da hatten wir schon auch viel Regen, aber sonst.
Aber wenn du jetzt auf so einen Trip gehst und weißt, okay, es könnte ein Schneesturm kommen, es soll vielleicht sogar ein Schneesturm kommen, gibt es irgendwas, wovor du im Vorfeld so ein bisschen Angst hast oder Respekt hast? Oder weil, wie gesagt, also die der Ausweg aus so Situationen, gerade in Island, ist schon ganz schön schwierig manchmal.
Auf jeden Fall. Also man hat ja, du hast es ja mitbekommen, man hat gefühlt alle 200 Kilometer oder alle 100 Kilometer irgendwann mal so eine kleine Hütte. Mhm. Also tatsächlich habe ich nur vor Gewitter wirklich Angst. Mhm. Und also dadurch, dass ich, glaube ich, noch nicht in dieser Situation war, dass Schneesturm kommen könnte, kann ich jetzt auch gerade gar nicht sagen, ob ich so diese Angst habe. Was wir auf Island gemacht haben, wir haben halt immer jeden Tag oder mehrmals am Tag sogar das Wetter irgendwie gecheckt. Mhm. Und haben uns auch am Abend davor immer geschaut, okay, bis wohin könnten wir fahren, wo gibt's was, wo können wir unser Wasser auffüllen, dass wir danach irgendwie geplant haben. Mhm.
Aber jetzt so ein Unwohlsein am Anfang, bevor man dann merkt, okay, das geht alles, aber so wenn man hinfliegt, man war noch nie da, man hat aber ganz viel darüber gehört, man hat sich ganz viel angeguckt und
ist nicht so eine Angst in mir, sondern eher, also ich finde, bei mir ist es eher ein Respekt, weil ich finde, Angst ist was, also es ist natürlich, es ist was ganz Natürliches, aber Angst lehnt mich noch mehr als das. Deshalb sage ich lieber, ich habe Respekt davor. Ja. Weil damit kann ich besser umgehen, als wenn ich sage, okay, ich habe jetzt wirklich Angst. Mhm. Weil bei Angst steigere ich mich viel, viel mehr rein, als wenn ich sage, okay, ich habe einfach gerade krass viel Respekt vor der Situation oder vor den Situationen. Und das habe ich aber muss ich ehrlich sagen, ich habe das vor jedem Bikepacking-Trip, ich habe das vor jedem Overnighter, diese krasse Respekt, weil du weißt halt nicht, was kommt.
Ja, ja.
So. Genau. Und es ist halt was ganz, ich glaube, wenn man dann einmal auf dem Fahrrad sitzt und die ersten Tage hinter sich hat, dann, ja, geht der Respekt auch runter, aber es ist auch wichtig, diesen Respekt immer noch zu behalten, weil sonst ist man nicht mehr so aufmerksam.
Ja, dann wird man irgendwie leichtsinnig oder irgendwie sowas, ne?
Genau.
So, aber bei anderen Menschen ist natürlich immer dieser, jetzt nennen wir es Respekt, wo sie dann in der Planung sagen, ja, nee, doch nicht. Allen Dingen, wenn man jetzt halt irgendwie vielleicht als Frau alleine unterwegs ist, dann ist das natürlich irgendwie nochmal ein bisschen anders, zumindest aus meiner Perspektive gesehen, ja. Und deshalb ist so ein bisschen die Frage, wie überwindest du diesen Respekt, dann doch loszugehen und dich eben nicht davon abhalten zu lassen, von den Gedanken, die da so kommen, was schiefgehen könnte?
Ich atme tief durch erstmal. Oder mehrmals, gehe in meinen Kopf und frage mich, warum möchte ich das eigentlich? Mhm. Und meistens kommen mehr positive Dinge und die Sehnsucht hervor, neue Dinge zu entdecken. Und das treibt mich am Ende an.
Ja.
So, und ich empfehle auch jedem, der neu Bikepacken anfängt und auch Frauen, so macht es erstmal nicht alleine, kauft euch nicht von heute auf morgen direkt alle Sachen, sondern ja, probiert es erstmal aus, leiht euch die Sachen, geht in einer Gruppe oder geht zu zweit, Bikepacken und tastet euch so ran. Und vielleicht auch nicht direkt, man muss ja nicht direkt wild campen, sondern es gibt ja auch verschiedene Varianten von Bikepacken. Wenn man sagt, okay, nee, ich will nicht mit Zelt, dann gibt es ja immer noch Hostels oder Jugendherbergen oder Hotel oder Pension, Airbnb. Wenn man sagt, okay, man will doch das Zelt nehmen, aber man fühlt sich beim Wildcampen nicht sicher, dann geht man auf den Campingplatz. Also man kann es ja wirklich so gestalten, wie man möchte, so, um sich da langsam ranzutasten.
Ja.
Ja, genau. Und das gibt vielleicht einen so ein bisschen mehr Sicherheit. Und vielleicht auch erstmal in Länder zu fahren oder von zu Hause aus loszustarten, da wo man sich vielleicht auch auskennt, bevor man dann in Länder geht, die noch komplett für einen selbst unentdeckt sind.
Du könntest ja auch diese Natur erleben, neue Sachen entdecken, wenn du eben nicht nonstop vom Allgäu an Gardasee fahren würdest, sondern du könntest ja auch einfach zwischendurch übernachten oder sonst irgendwas. Und
Ja.
trotzdem gehst du ja her und sagst, das interessiert mich, das möchte ich und ich traue mir das zu, das zu schaffen. Oder ich traue mir zu, durch Island zu fahren, auch wenn ein Schneesturm kommt. Wie traut man sich Sachen zu?
Indem man, glaube ich, von klein auf oder wie gehe ich da am besten ran? Ich glaube, es hat was mit Erfahrung zu tun und wie gut kennt einem seinen eigenen Körper. Also, keine Ahnung, hättest ganz dumm gesagt, aber hättest du mir vor 5 Jahren gesagt, hey Miri, also du wirst in 5 Jahren von Allgäu nach Riva an einem Tag fahren oder du wirst so vor 5 Jahren gesagt haben, hey, du wirst irgendwann mit deiner besten Freundin nach Island fliegen und ihr geht dort Bikepacken 3 Wochen, dann hätte ich gesagt so, nee. Ernsthaft? Nee. Also es ist ja, je mehr man das macht, umso mehr lernt man ja auch seinen Körper kennen. Und das mit der Riva-Geschichte kam eigentlich daraus, dass ich selbst zu mir gesagt habe, nach Neuseeland oder während ich diesen Neuseeland-Trip gemacht habe, boah, ich will eigentlich nicht mehr, dass mein Fahrrad zu schwer ist. Ich will eigentlich vielleicht maximal mit Isomatte und Schlafsack nur noch wegfahren, dass ich einfach leichter bin und so vielleicht auch ein bisschen schneller unterwegs bin, ein bisschen mehr Kilometer fahren kann und nicht jeden Tag, ich muss auch sagen, ich bin halt mit der Raw Madonna gefahren, also am Ende hatte ich ein 45 Kilo Fahrrad. So.
Ist das,
So.
das ist nicht
Also was ich
das
so,
Leichteste, was es gibt, glaube ich, ne?
nee, gar nicht, nein, gar nicht, aber was ich sagen möchte, man lernt ja einfach, zu jedem Bikepacking-Trip oder zu jedem bekommt man ein besseres Gespür und wenn man ganz viel alleine unterwegs ist und lange auch alleine unterwegs ist, dann kommt man auf Ideen und bekommt einfach ein Gespür für den Körper und das ist am Ende einfach, ja, dann merkt man einfach vielleicht auch, also zumindest war das bei mir so, dass ich einfach dieses Gefühl habe, okay, wie viel kann eigentlich mein Körper, wie weit ist meine Grenze und wie weit kann ich drüber hinausgehen? Und daraus kam eigentlich der Gedanke, okay, ich fahre jetzt einfach mal an einem Tag nach Riva oder so kommt auch mein Gedanke, okay, ich will irgendwann mal ein Ultracycling fahren.
Okay.
Also, genau, ja.
Du warst in
Das.
du warst 6 Wochen in Neuseeland eben unterwegs mit dem Rad und bist, glaube ich, auch ein Teil oder komplett diese Old Ghost Road gefahren, oder?
Ja, genau. Ich bin komplett Old Ghost Road gefahren.
Was bedeutet
Sehr
das?
zu empfehlen. Diese Strecke zu fahren.
Ja, also was kann man sich
Also.
darunter vorstellen?
Also. Es ist ein einsamer Pfad, der wirklich gebaut ist, oder ein einsamer Trail, der gebaut ist durch die Berge von, also ein Teil natürlich, die ist recht im Norden von der Südinsel, genau, von Neuseeland. Und das ist, oh, es hatte was mit Minenarbeit, glaube ich, zu tun, die sie damals vor ganz vielen Jahren hatten. Und am Ende kam, glaube ich, der Name zu entstande, weil da, also es geht wirklich richtig, richtig hoch in die Berge und da oben ist ganz oft so Nebel und es sieht wirklich, wenn man von unten schaut, also ich musste auch einen Tag Später konnte ich erst losfahren, weil oben war bis 140 km/h Windböen gemeldet und extremst Wolkenbehang und sehr viel Regen. Und es sieht wirklich aus, wie als wären da die Geister oben. Also ganz mystisch. Und wenn man dort lang fährt, das ist alles Regenwald und pure Natur. Also du bist dort ganz alleine. Und also den ersten Tag, bis ich die erste Hütte oder bis ich zu meinem Schlafspot gekommen bin, habe ich auch niemanden gesehen. Also es war wirklich, ich war, glaube ich, 8 Stunden unterwegs und es war alles komplett ruhig. Du hörst nur ganz viele Vögel zwitschern und es hatte ja geregnet und dann ist es warm geworden, dann ist die ganze Luftfeuchtigkeit hochgestiegen und manchmal fühlt es mich, es hat sich so ein bisschen manchmal schon gruselig angefühlt. Aber wirklich, wenn du in Neuseeland mal bist, du musst sie fahren. Die ist echt schön.
Also ich habe eben schon ganz, ganz viel davon gehört und auch gesehen, aber eben, ich habe es bis jetzt noch nicht dahin geschafft, steht aber auch noch auf der Liste. Aber wenn man sowas fährt und so unterwegs ist, was sind denn oder was waren denn so deine Highs und Lows und wie verarbeitet man die
Magst
unterwegs?
du es nochmal wiederholen, weil du warst gerade ganz abgehackt.
Ja, wenn man da unterwegs ist, wie, also man erlebt ja Highs und Lows, was waren die und wie verarbeitet man das?
Heißt, ja, heißt, kam eigentlich immer dann, wenn ich oben auf dem Berg stande und es geschafft habe und irgendwas krass Naturmäßiges gesehen habe oder mein Kopf komplett ruhig war oder ich einen richtig coolen Trail runtergefahren bin oder am Schlafspot irgendwelche Menschen aus aller Welt getroffen habe und mit denen um Lagerfeuer saß und die haben Geschichten erzählt und ich habe Geschichten erzählt und die waren alle fasziniert von meinem Fahrrad und dass ich das alles alleine mache, so als Frau. Und da lernt man, ja, ich glaube, also die Lows haben mich dann, also die Highs haben mich dann immer aufgefangen von den Lows, weil ich hatte schon auch schon so 4, 5 Downers gehabt während der Zeit, wo ich einfach mich tausendmal hinterfragt habe, warum ich das Ganze mache. Und wenn du in Neuseeland bist, hast du noch weniger Internet oder noch weniger Empfang eher wie auf Island. Also ich fand Island ja recht gut mit Empfang. Und in Neuseeland hat man es halt gar nicht. Und ich kann mich noch gut erinnern, die Downers haben meistens was damit zu tun bei mir, wenn mein Kopf so voll ist mit Gedanken, die ich nicht oft auch nicht greifen kann. Und es ist so ein Karussell, was einfach nicht aufhört, sich zu drehen. Und du eigentlich Rad fährst, dich aber nicht mit Musik ablenken kannst, weil es zu viel ist oder mit Podcast zu viel oder. Ja, meistens habe ich es geschafft, mich dann einfach hinzusetzen. Und dann saß ich manchmal so 2, 3 Stunden in den Downers und habe einfach geweint. So, ich hatte, also dadurch, dass es halt auch so lange Zeitverschiebung ist, nach Deutschland konnte ich keine Freunde anrufen, weil die meistens in der Nacht, ja, weil meistens ja Nacht war und geschlafen haben. Und zusätzlich, ja, gab es ja auch kein Internet oder auch keinen Empfang, dass ich überhaupt irgendjemand aus Neuseeland anrufen konnte. Also ich hatte schon in Queenstown so ein, zwei Menschen. Grüße an Alina an der Stelle. Meine Mitbewohnerin, also meine ehemalige Mitbewohnerin in Queenstown, die konnte ich auch jederzeit anrufen, wenn was war. Aber wenn du halt an Orten bist, wo kein Empfang ist und du hast gerade so einen krassen Downer, dann musst du das mit dir selbst ausmachen. Und bei mir hat es dann auch Ich habe mich dann einfach hingesetzt, ich habe irgendwas gelesen und habe mir einfach, ja, zurückgeführt in meinem Kopf, so ganz bewusst, okay, warum mache ich das? Und also erstens die Gefühle, die ich gerade habe, einfach zuzulassen. Und aber dann nach dem Zulassen halt das, ja, zu verwandeln in das Positive. Und dann geht es auch mal besser, mal schlechter.
Okay.
Dass man dann wieder aufs Fahrrad steigt. Bei zum Beispiel, ich hatte dieses bei der Old Ghost Road. Also ich habe mir wirklich krass, zum Beispiel, das war ein Beispiel. So, ich bin losgefahren, ich hatte so, Old Ghost Road war so mein eines Highlight, was ich fahren wollte, unbedingt. So, bis dahin von Queenstown aus waren es so 1000 Kilometer, die hatte ich auch geschafft gehabt. Und dann konnte ich aber den Beginn von der Old Ghost gar nicht so genießen, weil ganz viele Faktoren halt einfach da reingelaufen sind. Ja, und dann habe ich mich auch das erste Mal wirklich einsam gefühlt. So, ich bin seit 3 Wochen unterwegs. Ich habe bis jetzt keinen anderen Enduro-Packer oder Mountainbike-Packer gesehen, mit dem ich halt mal fahren konnte. Und das hat mich einfach, ja, so runtergezogen. Und ich habe es dann wirklich auch, ich musste super viel schieben, weil das so ausgewaschen war. Und ich bin die natürlich auch nicht so gefahren, wie sie eigentlich ausgeschrieben ist, sondern ich bin sie halt andersrum gefahren.
Okay.
Und dann musste ich ganz, ganz viel schieben. Ich musste wirklich, glaube ich, 500, 600 Höhenmeter schieben mit einem 45-Kilo-Fahrrad. Dann fängt man das Zweifeln an. Ja, und am nächsten Tag war schon alles wieder gefühlt vergessen. Ich habe dann auf
Ja.
der Hütte welche kennengelernt und bin mit denen dann meinen restlichen Tag, also meinen Tag darauf, bin ich dann gefahren und es war alles wieder toll und high wieder und ja.
Aber würdest du sagen, hast du so einen Mental Hack, den du vielleicht den Leuten mitgeben kannst, wenn die auch in die Situation kommen? Vielleicht bei einer kleineren Bikepacking-Tour, aber
Ja.
trotzdem, was würdest du sagen, was ist das?
Hinsetzen, durchatmen, Gefühle zu lassen. Schauen, was ist gerade realistisch, was brauche ich gerade, was ist gerade mein Grundbedürfnis. Also gibt ja verschiedene. Bei mir ist es auch ganz oft so, dass es vielleicht am Essen liegt, dass ich zu wenig gegessen habe oder zu wenig getrunken habe. Also so wirklich in sich reinzuhören, was brauche ich gerade, um dass es mir vielleicht auch ein bisschen besser geht.
Okay. Und
Ja.
was steht bei dir noch auf der Liste? Also du warst in Neuseeland, du hast Island mehr oder weniger umrundet. Was ist das nächste Abenteuer, was du machst?
Oh, ich glaube, die Liste wird immer länger, würde ich
Das ist
meinen.
das Problem, ne? Egal wo man ist, man lernt so viele Leute kennen, die einem noch sagen, ja, da musst du noch hin und hier musst du noch hin, dass die
Ja.
Liste immer länger wird.
Ja, also ich hatte ja eine Bikepacking-Tour nach Albanien geplant, die ich dann in Bosnien-Herzegowina abbrechen musste. Die will ich auf jeden Fall noch weiter, also habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf, dass ich das ganz bald machen möchte. Aber mich reizt es natürlich auch, also mich reizt auch Afrika tatsächlich oder Richtung Mongolei, Kirgisistan, aber dann auch die Bilder zu sehen von Katharina, die halt in Patagonien war, mit Tim zusammen. Ja, muss ich ehrlich sagen, dass es mich auch reizt. Und dann gibt es ja auch noch Kanada, Alaska oben, diese Ecke. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Ja,
Ja.
aber ich glaube, ja, ich habe ja noch ein paar Jahre. Ja,
Ja,
ja.
aber das ist doch cool, wenn man immer weiß, wo man gerne noch hin möchte und was man noch sehen möchte, ne? Und
Ja.
das ist, ja, ich habe es auch oft, dass ich irgendwie dann irgendwo bin und auf alle Fälle nochmal zurückkommen möchte. Und das ist aber, finde ich, meistens noch viel schwieriger, dann nochmal irgendwie dahin zu kommen. Aber bei jeder Reise bleiben eigentlich so viele Haken offen, die man halt irgendwie nicht gemacht hat oder was man nicht so erlebt hat. Und
Ja.
genau, also von daher sind wir wahrscheinlich beide noch unser Leben lang damit beschäftigt, die Welt zu bereisen.
Ich glaube, was ich auch ehrlich sagen muss, mich hat es jetzt auch sehr angefixt, vielleicht mit einem ja, Auto unterwegs zu sein und da einfach auch das Gravel und das Enduro mitzunehmen. Vielleicht für eine längere Zeit irgendwo, dass man ja, also Vanlife und dann Enduro und Gravel halt alles drei kombinieren kann. Ja, mal schauen, wo die Reise dahin geht. Ja, steht bei dir jetzt was an,
Also
wo du Bikepacken gehst?
ich gehe jetzt tatsächlich in 2 Tagen nach Dänemark zum Bikepacken. Das erste Mal nach 6 Wochen überhaupt wieder auf dem Rad, weil ich war ja jetzt auch verletzt und konnte die ganze Zeit nicht trainieren. Und daher bin ich sehr gespannt, wie das jetzt wird. Wir machen eine West-Ost-Durchquerung von Dänemark und sind dann noch ein paar Tage in Kopenhagen. Es ist jetzt nicht so wildes und nichts so gefährliches, aber ich freue mich total jetzt da drauf und das so, bis ich Mountainbiken kann, das dauert noch ein bisschen und deshalb ist es super, dass man das jetzt mit, ja, mit dem Gravelbike machen kann. Also von daher,
Ah, schön.
genau. Kann ich jetzt quasi anfangen, meinen Sommer auf dem Rad zu genießen, nachdem das jetzt eine Zeit lang nicht möglich war. Und genau, da freue ich mich.
Ah ja, viel
Ey,
Spaß dir.
Miri, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war super interessant und genau, ich hoffe, wir sehen uns demnächst irgendwie nochmal wieder, gehen vielleicht mal gemeinsam eine Runde Radfahren, ob Mountainbiken oder Gravelbiken. Und dann treffen wir uns beide ausgeschlafen irgendwo und essen eine Pizza
Ja.
oder sowas.
Ja, perfekt, so machen wir das.
In diesem Sinne,
Ja.
ey, ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß den Rest des Sommers und noch ganz viele schöne Touren und viele coole Abenteuer. Und dann hoffentlich bis ganz bald. Dankeschön.
Danke dir.
Tschüss, ciao, ciao.
Tschüss.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.